Ja, ich habe heute Morgen ja einiges anhand der biblischen Geschichte vom 38-jährigen, also 38 Jahre kranken, gelähmten gesagt und da ein paar Gedanken aufgezogen. Ich sage das für die, die es heute Nachmittag dazugekommen sind, den Weg zum Herzen zulassen. Das ist ganz wichtig. Der Lähmung entgehen, nicht die Schritte aus der Lähmung tun und Schritte in die Gemeinde. Der Gelähmte, von dem wird berichtet, Jesus fand ihn im Tempel. Damit bin ich an der Anknüpfung, denn heute Nachmittag soll es ja mehr um uns gehen. Wie gehen wir damit um? Wie erleben wir es? Und wie können wir uns darin helfen, dass wir sie, ja, überwinden? Werden es vielleicht nicht ganz sein, die Einsamkeit zu überwinden, aber dass sie uns nicht beherrscht. So ist ja auch das Thema. Eine Annonce in einer Zeitung. Ich biete demjenigen 50 Mark, der mir eine Stunde zuhört. Wäre Ihnen das auch so viel wert? Wenn man niemand hat, der mir eine Stunde zuhört. Damit bin ich beim Problemfeld der Einsamkeit bei einem. Mir hört doch keiner zu. Es ist nicht nur ein Problem des alten Menschen. Ich habe heute Morgen schon gesagt, im Alter, da erzählt man aus seinem Leben, da ist man nicht mehr aufs vorne ausgerichtet, welches Auto man kauft und welche Technik man sich anschafft und was man alles noch lernen und erreichen muss, das hat man ja schon. Im Alter ist die rückwärtsgewandte Sicht viel, viel stärker. Das war's, darunter habe ich gelitten, das habe ich erlebt, darunter habe ich mich gefreut. Und dies will doch keiner hören. Problemfeld, Einsamkeit, mir hört keiner zu. Eine Ehefrau, jetzt nicht schon über 60 oder 70, sitzt in ihrem Wohnzimmer. Ihr Mann sitzt keine 2 Meter neben ihr und blättert in irgendeinem Journal. Sie schreibt einen Brief an ihren Mann. Sie schreibt, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich einiges loswerden möchte, was mich bewegt. Und ich schreibe dir's in einem Brief, weil ich weiß, wenn ich dir's erzähle und sage, bist du mit den Gedanken ja doch woanders. Ich hoffe, dass du diesen Brief liest und aufnimmst, was ich dir sagen möchte. Einsamkeit in unmittelbarer Zweisamkeit. Wir erleben diesen Notstand, weil wir keinen Raum mehr zum Hören haben. Das Zuhören ist überlagert von der Fülle. Von der Fülle dessen, was wir hören. Sie, die Älteren, ich gehöre noch nicht ganz zu den Alten, ich bin 67 in diesem Jahr. Hätten Sie nicht gedacht, ne? Hätten mich mindestens auf 70 geschätzt. Ja. Aber es ist etwas, immer wieder wird unser Lebensraum angefüllt. Früher hat man bestenfalls eine Zeitung gehabt und irgendein quakendes Radio, das man aber auch nur zu bestimmten Zeiten anmachte. Heute, wenn Menschen aufwachen, manche Menschen, die wachen schon mit Tönen auf. Und dann gibt's noch eine Vorrichtung am Fernseher und am Radio, da kann man drücken, da geht's 59 Minuten noch, geht's dann noch weiter, also eine Stunde, und dann geht das aus. Das ist die Sleep-Vorrichtung. Ne, man kann also mit Tönen einschlafen, und man kann auch seinen Fernseher so einstellen, dass er nach einer Stunde gewiss ausgeht. Das heißt, die Berieselung ist so intensiv, dass kein Raum mehr ist für das, was wir noch aufnehmen wollen, aufnehmen können. Und wir können dem nicht ganz entfliehen. Aber wir müssen uns Freiräume schaffen zum Zuhören und zum Reden, zum Mitteilen. Und den Eindruck haben, das Mitteilen kommt an. Was hast du gesagt? sage ich manchmal meiner Frau, wenn ich mit Gedanken woanders war. Was hast du gerade gesagt? Ach so, ja. Man sitzt sich gegenüber und hört nicht zu. Zuhören ist intensives Dasein und nicht immer leicht. Ich weiß das aus der Seelsorge. Und ich habe mich immer wieder gewundert, da schrieb mir eine junge Frau, es ist mir noch nie vorgekommen, so 25 Jahre war sie alt, es ist mir noch nie vorgekommen, dass mein Vater mir so lange zugehört hat wie sie, das war eine halbe Stunde, das Gespräch etwa, und dass er nach einer halben Stunde noch wusste, was ich am Anfang gesagt habe und darauf eingehen konnte. Zuhören ist etwas Intensives, etwas Bewusstes, etwas den anderen ernst nehmen. Und das wollen wir. Wenn wir etwas mitteilen, dann kann das sehr oberflächlich sein und doch soll es gehört werden. Hör mir doch mal zu. Und wie oft wird das Wort abgeschnitten? Nehmen wir mal an, Sie sind mit Verwandten irgendwo zusammen und wollen was erzählen und da kommt irgendjemand aus der Runde schneller mit dem Mund und lauter und vielleicht auch interessanter und schon ist Ihnen das Wort wieder abgeschnitten worden. Und jetzt hören Sie alle den anderen zu und Sie sagen, das mache ich nicht nochmal, dass ich mir so das Wort rauben lasse. Wir erleben das, wir erleiden das. Und so haben wir uns geeinigt auf Kurzformen, ich will nicht sagen Abkürzungen, die gibt's noch genug. Wenn Sie gefragt werden, wie geht's Ihnen, dann sagen Sie, danke, es geht. Oder danke, gut, ob's so stimmt oder nicht. Warum? Warum gehen wir darauf nicht ein, wenn uns jemand so fragt? Es hat einer gesagt, wer so fragt, wie es ihm geht, der will nicht auf mich eingehen, sondern der will vorübergehen. Fangen Sie mal an, was zu erzählen, dann wird das Wort gar nicht gehört, das Thema wird gewechselt, man spricht auch, heute war ein schöner Tag, und schon ist wieder das Gefühl da, ich gehe ins Leere. Und das hat mit Einsamkeit zu tun. Sich als Mensch mitteilen zu können, und unsere Mitteilungsfähigkeit ist etwas vom Besonderen, vom Schönen und vom Einzigartigen der Schöpfung. Die Tiere können sich ja auch mitteilen, das merken sie an Vögeln und anderen, wie sie sich gegenseitig ihre Laute geben. Aber wir haben eine Sprache, die sich entwickelt hat, die auch Gefühle mitteilen kann und nicht nur Warnsignale und Liebesgezwitscher machen kann. Wir haben das. Und wenn das verkümmert oder verwehrt wird oder verachtet wird, dann zerbricht etwas in uns von der Besonderheit des Menschen, von der Menschenwürde. Was haben wir daraus für eine Konsequenz? Was können wir daraus lernen? Wie können wir damit umgehen? Wir können den anderen, wenn wir jemandem etwas erzählen, eigentlich nicht dazu zwingen, ehrlich, intensiv zuzuhören. Wir selber können es üben und können es tun. Und ich muss mich auch immer wieder, aus dem Flatterigen herausholen und sagen, jetzt höre ich zu. Jetzt bin ich dafür da. Ich habe heute Morgen gesagt, Herrn Radke, was für mich wichtig ist, in dem Augenblick, wo ich bin, ganz zu sein, ganz da zu sein, ganz wahrzunehmen und mit meiner Existenz nicht schon wieder woanders zu sein, entweder nach hinten oder nach vorne. Wir leben im Jetzt. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Und das ist fürs Zuhören ganz wichtig, dass Menschen, die sich mir zuwenden, ich sage jetzt mal, das Gefühl haben, der hört mir zu. Das wird unterstrichen durch Rückmeldungen. Erstens lässt man den anderen ausreden. Seine Sätze zu Ende bringen, seinen Gedanken zu Ende bringen, das, was in ihm ist, aussprechen. Und nicht abschneiden oder irgendwas sagen, wie ich heute Morgen anführte, wenn der andere was erzählt von seinen Beschwerden, dann weiß ich natürlich auch meine Beschwerden. Und wenn er eine Atempause hat, er muss ja mal Luft holen, wenn er mir was erzählt, dann fange ich an, meine Beschwerden zu erzählen oder was mir Not macht. Und damit habe ich den anderen gesagt, es interessiert mich gar nicht weiter, was du jetzt sagst. Jetzt musst du dich erstmal für mich interessieren. Ich habe nämlich auch was zu sagen. Zuhören ist erstmal den anderen Raum geben, dass er sich mitteilen kann. Und zwar so mit dem, was er ist und möglichst vorurteilsfrei. Man kann manchmal, wenn man jemanden zuhört, an der Reaktion des anderen merken, dass er jetzt ein Urteil in sich hat über das, was der andere sagt. Ist er belanglos? Oh Gott, sowas. Oder das kann doch gar nicht sein. Das sind Wertungen, die lassen den anderen, oh, habe ich jetzt zu viel gesagt? Habe ich mich zu weit vorgewagt? Habe ich zu viel preisgegeben? Zuhören ist auch Vertrauenssache in dem Sinne, dass wir das, was wir hören, nicht an der nächsten Ecke wieder weitererzählen und sagen, die hat erzählt, dass das und das, in ihrer Ehe klappt's nicht mehr. Oder das lässt das Reden, das vertrauensvolle Reden, ersterben. Im Zuhören soll nicht ich mich wiederfinden, sondern zum Herzen des anderen finden. Das ist vielleicht nicht unbedingt vielleicht ein sehr hohes Maß, aber man kann sich's dran üben, dass man sagt, ich will jetzt noch mehr wissen. Ich will wissen, wie er das gemeint hat. Oder ich will mir deutlich machen lassen, wie er damit umgegangen ist und wie ihn das bewegt. Wie sind Sie damit fertig geworden? Vorhin am Tisch haben wir von Pforzheim und diesen schrecklichen Bombenangriff erzählt. Wie sind Sie damit fertig geworden? Dann kommt man auf eine Ebene, die den anderen deutlich macht, der Mensch hat mich angenommen. Der geht auf mich ein und geht dann vielleicht auch noch ein Stück mit. Und es ist wichtig, dass in diesem Hören wir auch reflektieren. Wenn Sie hier sich was erzählen und treffen sich nach 8 Tagen wieder, und naja, das Gedächtnis wird ja bei mir schon etwas flüchtiger. Es hängt doch mit dem Alter zusammen, ich weiß es nicht. Dass man vielleicht sich noch erinnert und sagt, vorige Woche haben Sie mir das und das erzählt, dass Sie diesen Beschwer haben oder dass Sie zum Arzt wollen. Was ist denn da jetzt geworden? Dann merkt der andere, ich bin ernst genommen worden, er hat zugehört. Und das ist das Echte, das Hören, das aus Einsamkeit herauslöst. Wir müssen nicht den ganzen Tag jemand neben uns sitzen haben, dem wir erzählen können. Aber wir müssen wenigstens ein paar Ohren haben, in die wir, ich habe es heute Morgen so gesagt, hinein jammern können, also hinein klagen können. Nicht so schnell antworten und auch nicht so schnell abfertigend antworten. Fromme Worte. Die können viel zu schnell kommen. Die Bibelworte sind richtig. Und sie sind eigentlich das, was einen Menschen trägt und sein Herz heilt. Aber solange ich noch nicht richtig zugehört habe und den anderen in seinem Leben noch nicht umrundet habe, da sollte ich vorsichtig sein mit fertigen Bibelsprüchen. Die können sehr verletzend sein, weil sie auch wieder sagen, er hat mir nicht zugehört, er hat mich nicht verstanden, der mir gegenüber ist, und er will mich abfertigen. Bibelworte sind wichtig und sind richtig. Sie bedürfen aber, ich sage mal, des Gefäßes, in das sie hineingelegt werden. Und dieses Gefäß muss erst deutlich machen, was das Leben ausmacht. Das andere noch, was ich zum Zuhören, es sind ja jetzt Hilfen, wie wir uns in unserem Alltag verhalten können. Was ich beim Zuhören immer wieder feststelle, ich habe es heute Morgen auch schon angedeutet, dass indem ich gut zuhöre, selber auch meine Einsamkeit bewältigt wird. Es ist ein Dienst am anderen, es ist ein Dasein für den anderen und für niemanden mehr Dasein und nichts Nütze sein, das macht ja einsam. Aber zuhören können, auch am Telefon, das ist etwas, was den anderen dient und mir auch, indem ich gar nicht viel von mir erzählen muss, sondern einfach nur merke, ich bin noch zu gebrauchen für andere. Ich kann Ihnen noch etwas bedeuten. Ich kann für Sie etwas sein. Das war der erste Bereich im Blick Antworten aus dem Leben. Mir hört keiner zu. Zuhören kann man üben und im Zuhören sich konzentrieren. Der zweite Bereich ist der Zuwendungsnotstand. Das hängt damit zusammen, mit dem Zuhören, gar keine Frage. Aber Zuwendung ist ja sich für den anderen stellen, ihm gegenüber sein, da sein. Ich habe es heute Morgen mit dem Beispiel gesagt, mit dieser Frau, die mit ihrem Sohn im Flughafen in Berlin war. Ich sage das nochmal für die, die dazugekommen sind. Eine Begegnung, die ich mithörte. Zwei Menschen sitzen an einem Tisch, ein Sohn, ein junger Mann, so etwa 25, und eine Frau, die sich im Gespräch als Mutter herauskristallisierte im Zuhören von mir. Und dann sagte diese Frau, diese Mutter zu ihrem Sohn, müssen wir denn unbedingt zur Oma? Die zwei Stückchen Kuchen können wir doch auch woanders essen. Das ist Zuwendungsverweigerung. Es ist so langweilig bei der Oma. Oder was auch immer. Sich Menschen zu verweigern mit seinem Gegenüber, heißt nicht begriffen zu haben, was Gott für uns ist. Er wendet sich zu. Ohne dass er von uns was hat. Ohne dass wir ihm was geben könnten. Wir leben von der Zuwendung Gottes in Jesus Christus. Wir leben von dem, dass wir wissen, ich bin bei euch alle Tage. Das ist nicht nur die Jahreslosung für dieses Jahr, sondern das ist für alle Jahre gültig. Wir leben davon, dass wir damit rechnen können, wir haben einen Gott, der mit seinem Angesicht uns gegenüber ist. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Mit diesem Segen gehen wir aus jedem Gottesdienst, normalerweise, wenn der Segen kommt. Lässt sein Angesicht leuchten über dir. Das heißt, er ist dir strahlend, freundlich, werbend, liebend, zugewandt. Und nun diese Zuwendung untereinander zu verweigern, das ist natürlich etwas, was zu unserem Menschsein gehört. Der Mensch passt mir nicht, der liegt mir nicht, dem gehe ich aus dem Weg. Haben Sie das noch nie gemacht, dass Sie auf der anderen Straßenseite gegangen sind, wenn jemand gekommen ist? Also ich habe das schon gemacht. Ja, ich sagte, ich will jetzt nicht und will den nicht begegnen. Ne? Und dann geht man aus dem Weg, oder wenn man im Supermarkt ist und dann geht man da so durch die anderen Gänge und husch weg, ich will jetzt nicht begegnen. Natürlich, dieses Recht hat man doch auch, dass man sagt, jetzt bin ich nicht in der Lage oder jetzt habe ich auch nicht die Zeit dazu. Aber ich bin gestern durch Korntal gegangen mit meiner Frau und da begegnete mir eine aus Korntal. Ich kenne ja viele Leute, weil ich ja schon jahrelang da bin. Und ich habe sie gegrüßt und ich habe dann hinter meiner Frau gesagt, mir fällt der Name nicht ein. Und dann haben wir eingekauft und kamen wieder zurück, da kam sie aus der Apotheke und da war der Name da. Ich sag, hallo Frau, sowieso, vorhin habe ich Ihren Namen vergessen, jetzt weiß ich ihn, sowieso. Und dann haben wir eine halbe Stunde vor der Apotheke gestanden und sie hat erzählt. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich jetzt von ihr abwende, so, wir gehen weiter, das kann man ja, ne? Ob ich sie dann verletzt hätte, das weiß ich nicht. Aber ich habe gespürt, es tut ihr so gut. Sie war im Krankenhaus und hat gar nicht gedacht, dass sie wieder überhaupt auf die Beine kommt und hat ein Stück von ihrem Leben erzählt. Da waren zwei Menschen, meine Frau und ich, die ihr zugehört haben. Und die sich aber auch zu gewandt haben. Das heißt, wir sind da stehen geblieben auf der Straße, auf dem Bürgersteig und haben die halbe Stunde jetzt nicht, ja, man kann ja so, ne, dass man also schon schier weitergehen will. Der Beziehungsnotstand, der macht uns einsam, weil wir uns fragen, wer bleibt denn wirklich bei mir? Wer bleibt denn bei mir stehen? Ich habe es heute Morgen gesagt, meine Mutter liegt im Altenzentrum. Und wenn keine Reaktion mehr da ist, dann ist eine halbe Stunde lang, kann ich Ihnen sagen. Das ist eine halbe Stunde lang, wenn man nicht mit jemand reden kann. Und doch sage ich gucke jetzt nicht bloß rein, zeige mein Gesicht. Ich will dies, wie ich es bisher gehabt habe, wo sie auch noch reden konnte, morgens und abends eine halbe Stunde. Das geht ja, weil ich gerade über die Straße muss. Und dann kann ich mir ihr und mir eigentlich nur darin helfen, dass ich meine Hand auf ihre Hände lege. dass ich Körperkontakt suche. Reden? Nein, das ist nicht mehr. Das ist ja alles schon zu unwichtig. Aber die Hand halten, das ist noch wichtig. Das ist Beziehung. Und manchmal ist es auch ein Stück Beziehung, einen Menschen auch so Nähe zu zeigen. Wir erleben, dass die Begegnungsbereiche immer mehr reduziert werden. Bald kann die junge Generation von zu Hause, von ihrem PC, alles erledigen. Sie können die Brötchen bestellen, können die Bankgeschäfte machen, können die Informationen reinholen. Und sie brauchen gar nichts mehr mit anderen Kontakt zu haben. Es gibt jetzt eine neue Masche. Da sind schlaue Leute draufgekommen, die mieten einen großen Saal, eine große Halle, richten die ein mit Computer, also mit PCs, und setzen da bis zu 400 Leute, das ist so gefragt von jungen Leuten, in diese Halle. Jeder hat seinen Bildschirm für sich, aber es sind eine Riesenmasse und die spielen gegeneinander. Das hat das Gefühl, wir sind eine Gruppe und es ist doch jeder einsam. Einzeln vor seinen Apparat. Er spielt nicht gegen einen anderen wie beim Tischtennis oder beim Fußball, hat keinen Gegenüber mehr, sondern hat nur noch die Technik, die der andere eingibt oder beherrscht und die er auch beherrschen will. Und das wird immer unpersönlicher. Ich hab Sorge für die Generation, die ranwächst. Es hat mal einer gesagt, die Probleme des nächsten Jahrtausends werden nicht sein, dass wir ein Nord-Süd-Gefälle haben. Im Norden die Reichen, im Süden die Armen von der Erdkugel. Oder die Rohstoffknappheit. Oder die Umweltverschmutzung. Oder was, hat noch einiges mehr aufgezahlt. Das Problem des nächsten Jahrtausends wird die seelische Verarmung sein. Wird die seelische Verarmung sein. Man kann sich da nichts mehr freuen. Man kann nicht mehr lachen. Man kann nicht mehr weinen. Es ist zu viel, was die Seele hat aufnehmen müssen. Und es ist auch kein Du mehr da gewesen, vielleicht von Anfang an. Ich habe Kinder erlebt in Berlin bei Diensten, die morgens mit dem Schlüssel am Hals loszogen und abends, da war auch ein Zelteinsatz, abends um 10 noch im Zelt sagen gefragt, musst du denn nicht nach Hause? Ich habe einen Schlüssel. Ja, und deine Eltern? Die haben mir heute Morgen 10 Mark gegeben. Ja, ne? Das war alles an Zuwendung. Das solche Menschen verkümmern, ist ja natürlich gar keine Frage. Früher war das alles anders, ne? Früher war das alles anders. Da gab es noch in den Dörfern eine Bank vorm Haus. Heute kriegten sie die Füße abgefahren und kriegten sie die Nase voll. Da hat man die Bank hinterm Haus, oder nicht? Ja, doch, ne? Wenn es geht, hat man sie hinterm Haus. Früher gab es noch die sogenannten Tante-Emma-Laden. Da musste man zu jemand hin, da konnte man eine Schwätzle haben, da musste man sagen, ich will jetzt 3 Gurken, ja, aber nicht die, nee. Und gehen Sie in einen Supermarkt. Da sind sie so fasziniert von dem, was sie wollen, dass sie die Leute, die an ihnen vorbeigehen, überhaupt nicht wahrnehmen. Und die Kassiererin an der Kasse, die schaut kaum auf. Probieren Sie es mal, ob die Kassiererin im Supermarkt Ihnen in die Augen schaut. Sie werden heute erzogen, wenigstens Danke und auf Wiedersehen zu sagen. Das kommt von Amerika, die Höflichkeit, die wir nicht haben in unserem Bedienungsgewerbe. Aber das ist etwas, was zeigt er? Er stirbt. Die Leute werden höchstens angemacht, angemeckert. Es geht nicht schnell genug oder das ist falsch oder das. Meine Frau hat sich zur Regel gemacht, diese Leute, so in unserem Supermarkt, wo wir kaufen, Weihnachten ein Geschenk zu machen. Und wenn wir an der Kasse sind, wir kennen uns mit Namen inzwischen, gibt es immer ein paar Sätze Gespräch. Mit ganz gleich, mit wem. Und wenn ich durch den Supermarkt gehe, der heißt bei uns Lidl, gibt's ja auch, scheint's, ja. Dann weiß ich, das ist die Frau Bieler und das ist die Frau Kocher und man begrüßt sich mit Namen. Wissen Sie, es kommt am ganzen Tag sonst nicht vor. Und wir spüren es, meine Frau und ich gehe ja weniger einkaufen, was das für die Menschen bedeutet. Das heißt, Zuwendung ist oft gar nicht so schwer und schon gar nicht teuer. Es ist ein bewusstes Ernstnehmen des anderen Menschen. Das sollte in der Gemeinde Jesu Christi von vornherein selbstverständlich sein. Das Ernstnehmen des anderen. Nicht nach Ansehen, sagt die Bibel. Nicht nach Person, nicht nach Würde, nicht nach Hoheit, nicht nach Wissen, nicht nach Geld oder Gunst oder Alter. Vor Gott ist der Mensch geliebtes Wesen. Und selbst wenn wir Sympathien und Antipathien haben, das können wir nicht ganz aus unserem Herzen reißen, ist es nötig, dass wir Beziehungsbereiche schaffen und uns da bewähren. Gemeinde ist ja sowas. Mir erzählte mal ein katholischer Pater. Der hat ja Wochenendseminare gehalten und da waren auch junge Leute aller Konfessionen und eine junge Frau, die war zum Glauben gekommen bei diesem Seminar. Und dann hat sie den Pater beim Abschied gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen, wenn ich nach Hause komme in meine Gemeinde? Ach, hat er gesagt, gehen Sie in Ihren Gottesdienst und so ein, zweimal, dreimal, dann werden Sie schon Kontakt bekommen. Er hat nichts mehr von ihr gehört. So nach 8 bis 10 Wochen kam ein Brief und da stand drin, ich habe Ihren Rat befolgt. Ich bin in den Gottesdienst gegangen. Da saßen 3, da saß einer, da saß einer, alle weit verteilt. Ich habe mich zu jemandem hingerückt, die hat gar nicht wahrgenommen, dass ich da bin. Hat mir nicht Grüß Gott gesagt, hat mich nicht gefragt, wer ich bin, hat sich ganz auf den Gottesdienst konzentriert und im Rausgehen waren sie weg. Draußen vor der Kirche standen so kleine Krüppchen, die sich scheins alle gut, so schreibt sie an diesen Vater, die sich alle scheins gut kannten. Ich habe mich mal zu einer Gruppe ein bisschen rangemacht, die haben mich nicht wahrgenommen. Dann bin ich weitergegangen zu der anderen. Die waren so mit sich beschäftigt. Die haben nicht mal gefragt, wer ich bin und ob ich hier zu Besuch sei. Ich bin durch diese Leute gegangen, so langsam, dass man mich ansprechen konnte. Und dann bin ich weitergegangen. Ach, ich habe gedacht, das war der erste Tag. Das kann beim nächsten Mal anders sein. Ich bin nächsten Sonntag wieder hingegangen und da war dasselbe. Dann habe ich gesagt, jetzt versuche ich es noch ein drittes Mal. Und es war wieder so. Keiner hat mich wahrgenommen. Und dann bin ich in die Kneipe über die Straße und hab mich an die Theke gesetzt und hab mir was zu trinken bestellt, so schreibt sie. Und ich saß keine 2 Minuten da, kam eine andere, die hat irgendwo gesessen, setzte sich zu mir auf diesen Hocker da an der Bar und fragte, hey Typ, hast du Probleme? Und da schrieb sie, muss ich in eine Kneipe gehen, um angesprochen zu werden? Hier ist das wohl nicht so. Wünsche ich und hoffe ich, dass jemand, der reinkommt, angesprochen wird und auch wenigstens gefragt wird und aufgenommen wird, liebevoll. Aber in vielen unserer Kirchengemeinden, und die kennen Sie auch, kann man anonym bleiben über Jahre und Jahrzehnte. Und wie soll dann Einsamkeit gelöst werden, wenn ich selbst dort, wo das Wort von der Gemeinschaft, von dem, dass wir einander helfen sollen und füreinander einstehen sollen, dass wir uns einander lieb haben sollen, wo das gepredigt wird, wenn man mich nicht sieht und nicht wahrnimmt und nicht auf mich eingeht. Vielleicht wäre gerade das die Chance, einsamen Menschen zu zeigen, hier, wir leben aus einer Kraft, die in diesem einander egal sein und aus dem Weg gehen, Zuwendung gibt und auch ein Stück, ich sag mal, Hinführung und Hinlocken zu dem, was auch Gemeinde sein kann. Ich erzähle immer so, weil das macht deutlich, wie es lebt oder wie es nicht lebt. Ich war mal in Berlin. Da war so ein missionarisches Jahr, da mussten auch die Württemberger nach Berlin einfliegen. Und da war ich in Berlin-Langwitz, in einer Gemeinde und saß an Tischen. Ich hatte meinen Vortrag gehalten und setzte mich dann danach an den Tisch. Und dann kam eine Frau aus dem Saal und setzte sich neben mich, war noch ein Platz frei. Und sagte, ich muss Ihnen was erzählen. Sie sagte so auf richtig berlinerisch und sagte, dass ich hier bin, das ist schon ein Wunder. So. Und dann sage ich, jetzt will ich doch mal hören. Ja, sagt sie. Als ich 18 war, kriegte ich Clinch, Krach mit meinem Vater. Der war der Meinung, ich sollte um 10 zu Hause sein. Und das war nicht meine Meinung. Und er hat dann das so gesteigert, dass er gesagt, wenn du das nächste Mal nicht um 10 zu Hause bist, schmeiße ich dich raus. Das sagt ja auch etwas. Ne? Und da hat sie gesagt, darauf habe ich es ankommen lassen. ob das eine leere Versprechung war. Und der Vater war, war keine leere Versprechung. Die kam so gegen 11 und hat schon den Koffer gepackt. Und wie sie kam, schmiss er das alles vor die Wohnungstür und sagt so, ich will dich jetzt nicht mehr sehen. 18-jähriges Mädchen. Sie ist zu einer Freundin gegangen, wo sie unterkommen konnte, eine Zeit lang in Berlin gelebt, ist dann nach Hamburg gezogen. Das hat sie mir alles so kurz erzählt. Und dann sagte sie, in Hamburg ging ich mal so durch die Straßen, so in der Innenstadt mehr. Und da sah ich eine Oma, mit zwei Einkaufstaschen. Und da kam mir so, ach, das könnte ich ja ihr tragen. Oma, soll ich dir das tragen? Und die hat mir tatsächlich die Tüten gegeben, ohne dass er Angst hat, dass ich damit weglaufe. Und sie ja nicht hinterher käme, ne? Mit meinem Gemüse wegrennt. Und dann habe ich ja das getragen und bin dann bis zu ihrer Wohnung, die 5. Etage rauf und habe das abgestellt. Habe gesagt so, ade. Nee, sagt die Oma, jetzt mache ich dir noch einen Kaffee. So. Und dann haben die beiden miteinander, die Frau war über 80 und das Mädchen war inzwischen 19, 20, haben die miteinander Kaffee getrunken. Ja. Und da entstand eine Begegnung. Sie war immer wieder mal bei der Oma, mehr locker, nicht regelmäßig. Aber es war so die Person, wo sie einfach da sein durfte und wurde nicht moralisiert und die böse Jugend. Die Oma hat sie angenommen, hat zugehört und das tat ihr so wohl. Und dann sagt sie, dann kam ich 1,5 Jahre in Staatspension. Strafvollzug oder auf Kurzdeutsch Knast. 1,5 Jahre. Und als ich nach 1,5 Jahren aus dem Gefängnis rauskam, stand die Oma vor der Tür des Gefängnisses und sagte mir, über den Vornamen gesagt, du weißt ja jetzt doch nicht, wo du hin sollst. Komm zu mir und wohne bei mir. Ja, was sollte ich machen? Bin mitgegangen. Und dann hat mir irgendwas gedämmert, so sagt sie. In den nächsten Tagen habe ich dann die Oma mal gefragt, Oma, warum machst du das mit mir? Und da hat sie das erste Mal von ihrem Glauben an Gott und an Jesus erzählt. Und das war für mich so überzeugend, dass ich Christ geworden bin. Und deshalb bin ich jetzt hier in diesem Gemeindehaus und arbeite hier mit. Hätte die Oma mich gleich am ersten Tag angelabert, so sagen die es ja, mit irgendwas Frommen, da wäre ich so schnell wie möglich weg gewesen. Ihr Leben hat mich überzeugt. Ihre Zuwendung. Da ist ein Mensch, der hat sich mir zugewandt und hat Zeit und Opfer gebracht, bis dass sie rausgekriegt hat, wo sie im Gefängnis saß, das hat sie ihr vorher nicht gesagt, und diesen Ort aufgesucht hat, um ihr zu begegnen. Einsamkeit für den anderen da sein. Das müssen nicht immer hochkarätische Gespräche sein, sondern einfach das, wir sind Gegenüber. Mensch ist zum Gegenüber geschaffen. Ich habe heute Morgen gesagt, es steht in dem Schöpfungsbericht, Gott schuf den Menschen zum Bilde. Er schuf ihn als Gegenüber, das auf ihn hören kann, auf ihn reagieren kann, das ihm antworten kann, das zu ihm beten kann. Das ist die Grundlage unseres Menschseins. Und wenn wir es einander verweigern, dann sind wir schlechte Geschöpfe. Problemfeld 3, Problemfeld der Einsamkeit, der Bewertungsmissstand. Bleibt nicht aus, dass wir da oben bewerten. Dass wir Leute höher ansehen oder niedriger. Rolf Schweizer als... Oh, so, das ist Bewertung. Es gibt Koryphäen. Denen zu begegnen bedeutet uns viel. Gott sagt, begegnet doch einander in der Liebe. In der Liebe, zu der ich euch berufen und befähigt habe. Begegnet ohne Bewerten. Das mit dem 2 Stück Kuchen ist ja auch ein Bewerten. Und es ist ein erbärmliches Bewerten, dass man so Menschen ins Maß nimmt. Bewerten heißt auch, sich selber zu wenig wert achten. Ich kann doch ihre kostbare Zeit nicht stehlen, wird mir oft gesagt. Ich sage dann nicht so einen Quatsch, ich habe diese Zeit von Gott und wenn Sie jetzt da sind, habe ich diese Zeit für Sie. Das sage ich nicht so, ne? Aber ich bin doch auch ein Beschenkter. Und kostbare Zeit, damit bewertet sich ein Mensch so gering, dass er den Eindruck sich selber festgelegt hat, ich bin's ja nicht mal wert, dass einer mal 10 Minuten mir zuhört oder für mich da ist. Oder mit dem oder mit der kann man sich sowieso nicht vernünftig unterhalten. Das ist eine Bewertung. Warum sollte man sich nicht mal auf das Niveau begeben, das des anderen ist? Ich weiß nicht, ob der Sohn Gottes nicht ganz andere Themen gehabt hätte, als er auf Erden war, sich mit den Menschen zu unterhalten und mit seinen Jüngern, die sich dauernd bewertet haben. Wer ist der Größte und wer sitzt zu deiner Rechten? Und das waren ja auch Bewertungen, die die Jünger haben. Und Jesus hat sie alle aus diesem Bewertungshorizont herausgelöst. Einer trage des anderen Last. Nehmt einander an in der Liebe, zu der ich euch berufen habe und befähigt habe. Problemfeld. Denn wenn ich bewertet mich fühle, dann wird die Einsamkeit verstärkt. Wenn ich mich durch mein Umfeld, das mir das dauernd vielleicht gesagt hat, oder durch eigene Lebensgeschichte, als gering, als wertlos, als unnütz, als unbrauchbar einstufe, dann wird das im Blick auf Lebensbewältigung einsamkeitsverstärkend. Man hat dann schließlich gar keinen Mut mehr, aus sich herauszugehen und auf andere zuzugehen. Es gibt viele, die sind kontaktschwach oder kontaktscheu. Wo sind die anderen, die das sehen und den Kontaktschwachen helfen, aus seiner inneren Isolation rauszukommen und nicht an dem, ach, mit dem kann man ja nicht reden, das bringt ja nichts, dann wertend vorbeizugehen. Menschen, über die ich negativ denke und rede, denen kann ich nicht mehr unvoreingenommen begegnen. Negativ denke und negativ rede, kann ich nicht unvoreingenommen begegnen. Wer erfahren will, wie der andere ist, muss sich auf ihn einlassen und muss auch vielleicht manche Hemmschwelle oder manches Hindernis überwinden. In einem Haus mit mehr Familien war Streit. Wohl diejenigen, die alleine wohnen, die können sich nur mit sich selber streiten. Ob das nun wegen Putzen oder Waschküche oder was auch immer, da gibt es immer diese Punkte, wo man sich dann aufregt und den anderen. Zwei Frauen waren aneinander geraten. Und von nun an gingen sie aneinander vorbei. Selbst wenn sie sich im Treppenhaus trafen, was ja nicht immer zu vermeiden war, da haben sie sich also nicht gegrüßt und auch nicht angeguckt. Das ist auch eine Menschenwürde, dass man sowas tut. Manche halten das tagelang aus in Ehen, Familien. Das ist Menschen unwürdig, will ich sagen. Die Frau war Christ geworden und langsam spürte sie, das kann nicht stimmen, dass ich jetzt in einem Haus wohne und Christ bin und mit dieser Frau im Clinch lebe. Kann nicht gut gehen. Und sie hat aber gesagt, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und da ist sie zu ihrem Pfarrer gegangen und hat ihm das gesagt. Und er hat gesagt, wissen Sie, oder Sie wissen doch sicher, was Ihre Nachbarin im Haus gerne hat, was ihr besonders Freude macht. Ja, sagt sie, weiß ich schon. Eine gewisse Pflanze, Topfpflanze, Blume, die macht ihr ganz große Freude, ja, so Amaryllis oder sowas Ähnliches. Kaufen Sie ihr so eine Pflanze und klingeln Sie und sagen Sie, möchten Sie dir schenken. Nee, das geht nicht. Die haut mir die Tür vor die Nase zu und dann gibt's noch mehr Krach, das steigert sich ja alles nun. Sie können ja vorher beten, dass es gelingt. Ja, na ja gut, das hat sie getan. Mit klopfenden Herzen hat sie die Blume genommen und ist an die Tür gegangen. Die Blume so. Und hat geklingelt. Die Tür geht auf und sie wollte fast schon wieder zugehen. Und dann ist aber die Blume da gewesen. Und dann hat sie herausgestammelt, ich wollte Ihnen die Blume schenken. Es ist mir so leid, dass wir so schwer miteinander tun. Dann machte die andere Tür auf, sagte, kommen Sie rein. Und dann sagt sie mit Tränen in den Augen, ich hatte nicht die Kraft, auf sie zuzugehen. Ich habe auch darunter gelitten. Gut, es kann auch anders gehen. Es kann der Beste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Man kann auch wieder eins ausgewischt kriegen, aber dann hat man zumindest das getan, was zu tun möglich war, um den Bewertungsmissstand, dass man einander bewertet und aus diesen Bewertungen heraus sich gegenseitig aus dem Wege geht. Gutes sagen, Gutes sagen. Das kostet gar nicht viel. Es schafft aber eine Atmosphäre. Ich will mich jetzt nicht rausstellen. Ich übe das. Ich übe das, Gutes zu sagen. Wir waren neulich beim Arzt in Stuttgart. Und die haben so eine lockere, fröhliche Atmosphäre. Und der Arzt ist auch so ein Mensch, mit dem man, gut, ich muss ja nicht, meine Frau muss da mit ihm umgehen. Und ich habe dann beim Wiedersehen gesagt, Sie haben so eine gute Atmosphäre in Ihrer Sprechstunde, hier in Ihrer Praxis. Ich finde das sehr gut. Und dann wollten Sie es gleich auf den Arzt abschieben. Nein, ich sage das liegt auch an Ihnen. Sprechstundenhilfe. Da kriegt sie die einen roten Kopf. Wahrscheinlich hat ihr das noch nie jemand gesagt. Ne? Das heißt, Gutes sagen sind die kleinen Dinge sehen. Ob man sagt, das steht Ihnen aber gut. Oder schön, dass Sie heute wieder unter uns sein könnten. Sie waren so krank, das weiß ich. Das Gute sagen und nicht das Negative, Bewertende, vielleicht auch nicht sagen, das vergiftet und macht für die Beziehung unmöglich und lässt auch die Einsamkeit größer werden, mächtiger werden. Da bin ich bei der Bewertung. Jetzt will ich noch einmal auf die Begegnung zukommen, weil das etwas wichtig ist. Also Zuwendung ist das eine. Das Hören war das eine. Das Zuwenden, dass ich Person bin, das zweite. Dass ich nicht bewerte oder der Bewertungsmissstand, das dritte. Und das vierte, Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Vor einiger Zeit gab es noch den Süddeutschen Rundfunk. Der hat sich ja jetzt mit hier zusammengelegt. Und jetzt heißt das Südwestfunk. Und da gab es die Sendung UAWG. Ja, beliebte Sendung. Und wenn ich in meinem Keller an meinem Hobby sitze, dann läuft manchmal das Radio so, auch damit ich berieselt bin, ne, natürlich. Und da kam unglaublich viel Kontaktsuche. Und ich habe oft gedacht, eigentlich, was hier jetzt läuft, ist Aufgabe der Gemeinde Jesu Christi an diesem Ort. Behinderte, mit Behinderten rausgehen, mit schwachen Kranken. Die Aufgabe der Gemeinde, Kontakt, Begegnungsmöglichkeit zu schaffen. Das besteht in solchen Stunden, das besteht in Bibelstunden, das besteht in Unternehmungen wie Fahrten und anderen. Und aber auch immer wieder darüber hinaus, dass sie sagen, ach, jetzt sehen wir uns hier bloß einmal die Woche, kommen Sie doch mal zu mir zum Kaffee. So untereinander. Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Sie glauben nicht, wie viel das herauslöst aus der Macht dieser Isolation, die oft über einem kommt, wenn es abends wird, die Abende lang werden, man nichts mehr unternehmen kann, man kann ja nicht mehr in die Stadt gehen nach sechs, weil da der Räuber und andere Bösewichte irgendwo ihr Unwesen treiben. Und das sich bewusst zu machen, in der Weise, wie es geht und mit den Mitteln, mit denen es geht, das ist etwas, was zur Gemeinde Jesu Christi gehört und was auch aus diesem heraus ins Einzelne hineingenommen werden muss. Die geschwisterliche Liebe untereinander sei herzlich. Römer 12, Vers 10. Sorgt für alle, die in der Gemeinde Not leiden. Römer 12, Vers 13. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Wie kann ich das, wenn ich vom anderen gar nicht weiß? Der Glaube wächst und die gegenseitige Liebe nimmt zu. Das ist Begegnungsfeld Gemeinde. Und in diesen Begegnen ist es ganz wichtig, das auch positiv zu werten. Man kann manchmal sagen, ach, die Bibelstunde war heute, Ja, man kann es so erleben, ne, dass man das nicht so einen anspricht. Wir waren beieinander. Wir hatten die Verheißung, wo zwei oder drei versammelt sind. Wir waren miteinander mit Christus zusammen in einer Gemeinschaft und haben gesungen und gebetet und gehört. Und ob das eine jetzt zu hoch bewertet wird, wir Evangelischen sind ja alle Predigtbewerter, ne? Ganz klar. In anderen Kirchen, in der orthodoxen Kirche wird nicht die Predigt bewertet. Da kommt gar keine Predigt. Da wird die Anbetung als Mitte gesucht. Und wir, ja, und gut, es gibt so viele Prediger, die man auch bewerten kann und muss manchmal. Da ist der Begegnungsraum schon wieder von einer Wertung durchdrungen. Ich komme zum Schluss, es ist Zeit zum Kaffee und ich will das ja auch nicht weiter so ausführen und Sie überfordern. Brücken bauen, Mauern einreißen, die Vielfalt und den Reichtum der Gemeinde und der Gemeinschaft entdecken und auch bewerten, positiv bewerten und darunter aufleben. Und zum Aufleben habe ich noch ein schönes Beispiel, das ich am Schluss erzähle. Eine junge Frau hatte einen dieser Kurse mitgemacht zur Sterbebegleitung. Die gibt's ja jetzt inzwischen sicher in Pforzheim auch. Und nachdem sie den Kurs gemacht hatte, dachte sie, jetzt will ich das auch mal irgendwo ausprobieren, was ich gelernt habe, mit am Sterbebett zu sein, zu begleiten, da zu sein. Und sie ist ins Krankenhaus gegangen. Es war kein konfessionelles Krankenhaus, sondern ein städtisches. Und hat auf einer Station gefragt, gibt's auf Ihrer Station Patienten, die im Sterben liegen? So war es halt. Die Oberschwester hat eine Gänsehaut gekriegt. Was soll ich jetzt mit der Frau machen? Ist zum Arzt gegangen, zum Stationsarzt. Und die haben sich kurz ein bisschen kurz geschaltet, etwas zugetuschelt. Und dann ist die Oberschwester mit der Dame, die hatte eine Gitarre noch unterm Arm. Das war also auch noch was. Was soll das jetzt? Machen wir ja noch Musik. Ist sie in ein Zimmer gegangen, wo eine Frau lag, die schon wochenlang im Koma ist, also nicht mehr ansprechbar. Und da hat gesagt, bei der kann er keinen Schaden tun. In das Zimmer kann man sie stecken. Ja. Nun gut, sie hat die Frau da gesehen, die da liegt, ohne Reaktion, klopfenden Herzens, ihre Gitarre ausgepackt, sich hingesetzt und ganz leise angefangen, einen Choral zu spielen. Zu singen. Die alte Frau schlägt die Augen auf. Sie schaut. Es war jemand da, der sich ihr hingegeben hat. Und wo sie das Gefühl hatte, hier werde ich jetzt nicht abgefertigt, sondern die ist für mich da. Und das hat nochmal, ich beinahe gesagt, alle Lebensgeister geweckt. Und sie hat sie begleitet dann wirklich bis zum Sterben. Aber das ging noch monatelang. War noch eine wunderbare Freundschaft. Fast noch mal wie ein Höhepunkt des Lebens. Wo eigentlich alles schon abgeschrieben war. Was haben wir für Chancen als Menschen? Einsamkeit muss nicht wie eine Woge über uns zusammenschlagen und sagen, ach, ich bin so einsam. Es gibt viele, viele Wege und Möglichkeiten für uns, mit unserer Kraft und mit der körperlichen Fähigkeit, die wir gerade noch haben, etwas zu tun, etwas zu sein. In der Gemeinde und mit der Gemeinde, füreinander und auch für sich selber zu erleben. Leben ist bis ans Sterben Gemeinschaft. Und im Sterben kommt dann nochmal eine ganz andere Gemeinschaft zum Tragen. Nämlich die Gemeinschaft mit dem, der sagt, und ob du schon wanderst durchs Tal des Todesschattens, so heißt es wörtlich im Psalm 23. Fürchte kein Unglück, denn ich bin bei dir. Ich übertrage das jetzt. Mein Stecken und Stab, meine Macht trägt dich, ist bei dir und hält bei dir aus. Amen. Ich bete. Du lieber Vater hast uns geschaffen zu Geschöpfen, die füreinander sind und füreinander da sein dürfen. Wir haben das erlebt von unserer Geburt an. In ganz verschiedener Weise. Wir haben etwas sein können für andere. Vielleicht ist es auch bei vielen schon vergessen. Wir brauchen einander. Und dazu befähigst du uns. Dazu gibst du uns die Liebe und die Geduld und auch die Möglichkeiten, bis wir in deine Gemeinschaft hineinmünden und hineingehen dürfen. Zeig uns immer wieder, Wege und Schritte, dass wir der Macht der bedrängenden und bedrohenden Einsamkeit entgehen und sie überwinden. Und gib, dass wir uns gegenseitig nicht im Stich lassen, sondern helfen zum Leben mit dir und miteinander. Und so sei dein Friede, der unsere Herzen heilt, der unsere Zukunft befriedet mit uns. Er sei um uns und schaffe um uns Raum mit Menschen des Friedens und dass wir Menschen des Friedens werden. Und segne uns so in dem, was du für uns bist, dass wir es durch dich für andere sind. Amen.